Herzlich willkommen beim Podcast Actively Enabling You. Hier geht es um Best Practice im HR und spezifisch in der Organisations- und Personalentwicklung. Mein Name ist Susanne Mosbacher. Actively Enabling You heißt, wir befähigen Menschen aktiv, ihre Werte zu definieren, diese in Einklang mit den verschiedensten Anforderungen zu bringen, um gemeinsam mit anderen wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Mehr Informationen über uns gibt es auf www.actively.ch.
Mein heutiger Gast ist Jochen Christoph und wir sprechen heute zusammen über Lust und Frust im Rahmen von Transformationsprozessen aus HR-Sicht. Jochen, ich begrüße dich ganz herzlich beim heutigen Podcast von Actively.
Hallo Susanne, ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir, ich habe Lust dazu.
Wunderbar. Jochen, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du beruflich genau?
Mein Name ist Jochen Christoph, ich bin 49 Jahre alt. Ich bin ein unternehmerischer CFO und ein leidenschaftlicher Treiber von Veränderungen. Passt vielleicht nicht so ganz zusammen, Verändern und CFO, da bin ich vielleicht ein bisschen speziell.
Ist ungewöhnlich, ja.
Ich habe die letzten 15 Jahre als Führungskraft verbracht in verschiedene Funktionen im Finance, Controlling, HR, IT, in verschiedene Branchen, in verschiedenen großen Unternehmen bis runter zum Familienunternehmen und eigentlich die letzten 10 Jahre in Firmen tätig, die im Familienbesitz sind. Mein Motto ist, Status Quo ist keine Option. Mhm. Und ich finde, dass der Kunde bei all dem, was man macht und denkt und verändern will, im Mittelpunkt stehen muss. Das gilt auch für die klassischen Overhead-Funktionen wie jetzt HR oder Finance oder IT.
Du sagst ja auch eben ganz provokativ, dass in Unternehmen eigentlich keine HR-Leiter oder Leiterinnen angestellt werden sollten, sondern vielmehr Manager, People and Culture nötig sind. Warum denn das?
Also zunächst mal finde ich so, dass Funktionsbeschreibungen, so Titel auch immer irgendwie entlarven, was mit der Position eigentlich gemeint ist. Und für mich persönlich klingt so HR-Leiter nach Administration, nach Organigramm, nach Zwischenzeugnis und nach Mutationsmeldung. Ich sage nicht, dass man das nicht braucht. Die Frage ist doch, ist es vom Hintergrund von Digitalisierung und den Herausforderungen, die gerade auch produzierende KMUs haben, ist das so das Wichtigste? Und da wäre meine Antwort sicher nicht. Ich glaube, wir wissen beide, dass Unternehmen eine gute Zukunft haben werden, die nicht nach Sicherheit suchen, sondern die nach den besten Wegen suchen, um mit Unsicherheit umzugehen. Und das ist nicht eine Frage von Produkten oder von funktionalen Strukturen oder vom Risk Management. Es geht um die People in der Firma. Aber die richtigen, fachlich und vom persönlichen Mindset her, was braucht es, um die zu Treibern von Veränderungsprozessen zu machen? Und wie die People dann zusammen agieren, das ist eine Frage von Unternehmenskultur, von Werten. Ich sage es auch gern von der Spielidee vom Unternehmen. Mhm. Und wenn sich niemand mit dem Fokus auf beides, also People und Culture, beschäftigt, dann bleibt ja alles beim Alten. Oder mal provokant gesagt, ich kenne aus meiner Erfahrung aus kein Unternehmen, das wegen toller HR-Administration gewachsen ist oder mehr Cash generiert hat.
Ja, da teilen wir ganz vieles. Ich habe ja selber gesagt, quasi HR ist Führungssache. Das würde sich sehr gut ergänzen oder zu dem, was du jetzt auch sagst. Und am Schluss wird ja eben die Kultur irgendwie gelebt und vorgelebt. Das produzierende KMU, das sind ja oftmals die Positionen auch eher so in der Verwaltung angesiedelt im HR. Was kann denn da HR bewegen? Was glaubst du?
Also ich glaube, gerade wie du es angesprochen hast, so im klassischen Umfeld ist es ja zunächst mal so, dass jemand das Kind beim Namen nennen muss. Und ich finde auch HR kann das Thema ruhig beim Namen nennen und sagen, Veränderung steht jetzt auf der Agenda. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wesentlicher Schritt, so einfach es klingt. Und es muss ja auch nicht immer gleich Revolution heißen. Manchmal ist ein erster Schritt ja auch schon möglich, dass man sagt, HR gleicht mal ab, sind in die Erwartungshaltungen von Eigentümerschaft, Geschäftsleitung und sagen wir mal, den Führungskräften sind die irgendwie gleich. Gibt es da heute schon Enttäuschungen oder Missverständnisse? Haben alle zum Beispiel den gleichen Sense of Urgency? Sind Strategien verstanden worden und finden die sich zum Beispiel in den aktuell vereinbarten Zielen wirklich wieder? Das ist ja ureigenes HR-Thema. Und wenn man da von einem bestimmten Blickwinkel draufschaut, entdeckt man vielleicht schon direkt Handlungsbedarf. Und meiner Erfahrung nach wird einfach viel zu wenig drauf geachtet und dann ist irgendwie Change wie so ein zahnloser Tiger. Alle reden drüber, aber er findet sich nirgendwo im Unternehmen wieder.
Du hast ja verschiedene Veränderungsprozesse auch aus HR-Sicht angestoßen in der Vergangenheit. Kannst du da etwas dazu sagen, wie man das idealerweise überhaupt anpackt, wenn man denn Transformation benennen will?
Also ich glaube, jetzt gerade wieder mit Blick auch auf HR, sind es manchmal wirklich die kleinen Schritte, die den Blick von den Mitarbeitern und vor allem von den Führungskräften verändern. Mag sich in Sinn so ein Erfahrungsaustausch über, wie geht man eigentlich mit Zielvereinbarung um? Klingt ja schon mal ganz banal, aber wenn man dann sagt, Moment mal, wir wollen ja mal schauen, arbeiten alle wirklich an Zielen, die mit der Strategie zusammenpassen? Wie wird umgegangen mit den Zielen von anderen Mitarbeitenden? Finden regelmäßige Reviews statt? Wird immer wieder abgeglichen? Passt das noch? Und wenn wir sagen, Wandel bedeutet Veränderung, muss man das vielleicht auch unter irgendwann anpassen und sagen, Moment mal, da sind wir zwar am interessanten Thema dran, aber es ist jetzt nicht wirklich das Wichtigste. Das heißt, da gehört auch dazu, Mitarbeitende und Führungskräfte zu motivieren, vielleicht auch mal mit Schwächen und Fehlern offen umzugehen, zu sagen, ich kann das gar nicht so gut und zu sagen, hey, wer kann mir dabei helfen? Wer hat eine Idee? Ich bin mir sicher, es gibt Best Practice in jedem Unternehmen. Der eine macht es besser als der andere. Den Austausch zu fördern und einfach sicherzustellen, dass das Thema besprochen wird und nicht jeder in seinem Gärtchen bleibt. Das finde ich ganz einfachen Schritt und einen sehr pragmatischen Schritt, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Und letztendlich bringt das den Stein auch ins Rollen, dass man dann sagt, der nächste Schritt ist ja dann die Personalentwicklung, also quasi, wo hat jemand Schwächen, Schwierigkeiten, Mühe und wie kann man den bestmöglich unterstützen, sodass er vielleicht auch selbst sich reflektiert und sich daraus dann verbessert.
Und da besonders auch die Talente vielleicht anschauen und identifizieren, oder? Nicht nur die, die Unterstützung brauchen, weil sie noch nicht da sind, wo sie sein sollten, aber es gibt ja auch ganz viele junge Talente, die man durchaus auch gesondert anschauen kann in einem KMU. Was machen wir mit Talenten im KMU, wo die, ich sag mal, die Karrierepfade jetzt nicht endlos sind, oder? Aufgrund der Struktur und Größe möglicherweise. Was hast du da schon an erfolgreichen Methoden und Strategien erlebt?
Also ich finde das ganz, ganz wichtiges Thema. Talent bedeutet ja immer, jemand kann etwas und man traut jemand was zu. Und die Frage ist, wie kann ich das entwickeln bei jemand? Von daher auch da wieder ganz wichtig. Und das habe ich auch häufig erlebt, wenn man mit jungen Menschen spricht, die ein gewisses Potenzial haben. Für die ist ja schon mal wichtig, sie werden gehört und gesehen. Es gibt ja gerade im produzierenden KMUs ja häufig Altersdurchschnitte, die den Fokus eher auf die Ü50 oder Ü40 legen, weil einfach der Altersdurchschnitt dort liegt und alle, die dann irgendwie U30 sind, fallen erstmal durchs Raster. Das heißt, auf die zuzugehen, mit denen zu reden, sagen, wo willst du dich hin entwickeln? Wir sehen dich potenziell mittelfristig in der Position. Wir glauben, es wäre noch gut, du würdest zum Abrunden deiner Fähigkeit vielleicht dich dort noch qualifizieren, vielleicht auch mal ein Assignment im Unternehmen anbieten, sagen, du bist jetzt zwar eher in den Operations, komm doch mal ein halbes Jahr in den Finance-Bereich, um im Controlling was zu lernen. Oder qualifiziere dich durch Weiterbildungsmaßnahmen vor. Also ich glaube, ganz wichtig, ein Schritt auf die jungen Leute zugehen, auf die Talente zugehen, das Thema, wir möchten uns mit euch beschäftigen, auch wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Das passt und dann auch individuell, oder? Also nicht irgendwie versuchen, Programme da loszutreten im Unternehmen, sondern eben auch, wenn es die Größe nicht zulässt, oder? Dann wirklich individuell auf diese Menschen zugehen, oder? Und einzeln auch diese entsprechenden Maßnahmen besprechen.
Genau, ich glaube, der große Charme an KMU ist ja wirklich, dass man es noch individuell machen kann. In größeren Unternehmen ist es ja dann institutionalisiert, da gibt es irgendwelche Nachwuchsförderprogramme. Ich finde es spannend im KMU, dass ich sagen kann, ich kann einzelne Entwicklungswege wirklich mit den Leuten skizzieren und festlegen, was machen wir als nächstes. Und das Ganze finde ich auch noch im weiteren Kontext spannend. Viele KMUs werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren ja Nachfolgeproblematiken haben an Schlüsselstellen. Die Frage ist ja, wie entwickle ich jetzt Leute dorthin? Das muss ja nicht immer nur externes Recruiting bedeuten. Das kann auch im besten Fall bedeuten, jemand intern hochzuziehen. Und auch da muss ich wieder mir überlegen, was möchte ich eigentlich in der Zukunft dort haben? Ich sage immer plakativ, im Fußball wird ja auch selten ein alter Stürmer durch einen neuen ersetzt, der nicht mehr kann, sondern eigentlich ja idealerweise jemand, der das Unternehmen auch weiterbringt. Und das kann man zusammenfügen. Talente, die wollen und können, Positionen, die frei werden. Aber wie immer, man muss sich hinsetzen, man muss mit den Leuten reden und man muss Pläne entwickeln.
Und dann auch dabei bleiben, oder? Unter Umständen, wenn sich etwas in der Umwelt verändert im Unternehmen, auch dabei bleiben in der Diskussion und auch da Anpassungen machen, wenn es halt nötig ist, oder?
Und ich glaube vor allem auch, dass es wichtig ist, dass man den Talenten was zutraut. Und wenn man sagt, da gibt es vielleicht auch mal Ziele, die sind jetzt eine Nummer zu groß, aber man kann sich in ein, zwei Schritten drauf zubewegen. Ich finde es persönlich höchst befriedigend, wenn man dann feststellt, so nach 3, 4, 5 Jahren, dass wie so ein Pool von Mitarbeitenden entstanden ist, der vielleicht auch schon die Werte, die man nach der Veränderung erreichen will, schon mitträgt und ein ganz neues Selbstverständnis reinbringt. Ich habe das erlebt mal bei einem Firmenkonglomerat mit verschiedenen einzelnen Firmen. Da war dann sozusagen die Lernende und die Nachwuchsgeneration, die kam, für die war das eine Gruppenidee die ganze Zeit, während alle Mitarbeiter, die da waren, noch sehr so in Standorten gedacht haben. Finde ich sehr spannend und macht sehr viel Spaß.
Das ist super spannend, wirklich, ja. Okay, wir sprechen ja auch aktuell sehr viel über Strategien in der Rekrutierung, Social Media, Employer Branding, solche Themen. Ich habe immer so wieder den Eindruck, dass kleinere oder mittlere Unternehmen haben einerseits weder die Erkenntnisse, die da nötig sind oder das Wissen, aber vor allen Dingen auch nicht unbedingt die Mittel dafür, um da wie die Großkonzerne große Kampagnen zu fahren. Und jetzt gerade so ein KMU, was sowieso schon mit sich selbst beschäftigt ist, allenfalls in der Transformationsphase, da stellt sich ja schon die Frage, wie wird das denn da sichergestellt? Wie bleibt man als auch als KMU und Kleinunternehmen im Wandel eben auch authentisch und kann damit Leute für sich begeistern. Hast du da noch einen Tipp?
Also für mich ist immer so das Erste so, no fear. Ist irgendwie eine Talent-Journey-Map, irgendwie muss man da wahnsinnig studiert haben für, nee, eigentlich nicht. Und LinkedIn versteht man irgendwann auch mal. Mhm. Und gibt es genügend gute Beispiele zur Inspiration von anderen Unternehmen? Ja, gibt es auch. Also was ich einfach vorneweg sagen möchte, wenn man erstmal keine Angst hat, ist schon mal ganz gut. Ja. Und das Zweite ist, authentisch heißen ist ja irgendwie den Spagat hinzukriegen, dass man eine Firma im Kopf hat, wie sie sein sollte und die Firma, wie sie heute ist, ist das noch nicht. Also es ist irgendwie so, die Ambition und das Heute muss man irgendwie verkaufen können. Und authentisch heißt ja, dass man so verkauft, dass es stimmt. Mhm. Ich mache das zum Beispiel im Recruiting immer mit maximaler Transparenz. Ich sage interessierten Kandidatinnen oder Kandidaten, so stelle ich mir die Firma in der Zukunft vor, so soll das aussehen. Dann lächle ich kurz und sage, da sind wir aber noch nicht.
Und deshalb brauchen wir Sie, oder?
Genau, und dann ist der Punkt dann, wenn man dann so offen und transparent ist, dann sind die Kandidatinnen oder Kandidaten, mit denen es Spaß macht, weiterzumachen, die steigen drauf ein und fangen an zu erzählen, was sie vielleicht beitragen könnten zur Veränderung. Das heißt, es geht letztendlich darum, dass man auch irgendwie mit einer gewissen Leidenschaft einen Gesprächsfaden aufnimmt und miteinander weiterspinnt, der sich an der Zukunft orientiert und nicht am Heute. Und natürlich ist am Schluss, das weiß auch jeder, die Ambition nicht das, was heute schon da ist. Aber mit dem Blick auf die Zukunft kann man auch gemeinsam wieder arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann ist das große Thema Employer Branding und all das dann doch wieder sehr schnell auf dem Boden der Tatsachen angekommen und kann gelebt werden.
Okay, sehr sympathisch, was du dazu sagst, auf dem Boden angekommen. Ich glaube, das ist überhaupt sehr, sehr wichtig, grundsätzlich auf dem Boden zu bleiben, aber auch dein Realismus und die Authentizität, die du eben auch gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist wirklich zielführend, oder, um Leute zu gewinnen und dann eben auch langfristig behalten zu können, wenn wir die Versprechen, die wir machen, auch einlösen. Also das wäre ja dann noch die Folgegeschichte, oder?
Das genau, ist auch klar. Ich glaube, das muss sein und ich glaube auch, Emotionen sind in dem Prozess extrem wichtig. Ich glaube, wenn ich eine Veränderung erzeugen will und Leute begeistern will für eine Mitarbeit, dann muss man mir das auch ansehen. Man muss es spüren und das ist fast wichtiger, als nachher irgendwie was im Arbeitsvertrag steht, mal ganz platt gesagt. Da kann man alles regeln. Aber wie du sagst, und jeder kann sich verkaufen, ja, aber darum geht es. Es geht darum, eine gewisse Leidenschaft zu teilen und das ist ein ganz anderes Feld.
Genau. Also ich habe ja da mit dir zusammengearbeitet eine Zeit lang auch, durfte dich da auch unterstützen in gewissen Themen. Und es war ganz spannend zu sehen, also sobald du dich da an die Front gestellt hattest oder im Recruiting und auf Social Media und Podcasts und so weiter einen Auftritt hattest, da haben sich tatsächlich viel mehr Menschen gemeldet, weil die haben eine Stimme und ein Gesicht und eine Story dazu bekommen und das ist wirklich erwähnenswert. Also das ist wahrscheinlich die neue Stufe jetzt, die Best Practices, oder? Damit hier die Leidenschaft eben auch transportiert wird. Das ist nicht möglich in einem Stelleninserat schriftlich, oder?
Also sehr schwer und ehrlich gesagt hilft es dir auch nicht, weil es dann nur eine Einbahnstraße ist. Jemand anders liest das und letztendlich müssen ja beide Seiten entscheiden, ob sie an der Reise mitmachen wollen. Deswegen ist das Gespräch so wichtig und im Gespräch sind wir Menschen und spüren uns halt so, wie wir sind.
Super. Ich komme gleich nochmal zurück jetzt so auf den Eingang dieses Gesprächs. Ich habe ja auch gesagt, Lust und Frust im Transformationsprozess aus HR-Sicht. Wir kennen das beide, oder? Und ich möchte dich vor allen Dingen fragen, was ist so deine Takeaway? Was ist so der größte Frust in diesen Themen und Prozessen, was du schon erlebt hast in Bezug auf Transformation?
Ich finde, die Hauptquelle für Frust fürs HR ist immer, wenn es keinen klaren Matchplan gibt. Mhm. Also sprich, wenn Unternehmen, und das habe ich häufiger erlebt, sehr mit ambitionierten Zielen starten, große Energie auch einstecken in die Verkündung, wo es hingehen soll, und dann im Laufe vom Prozess das HR sich auf den Weg macht und dann immer, wenn es Widerstände gibt, wenn es vielleicht auch mal ungelöste neue Herausforderungen gibt, dann buchstabiert man immer weiter zurück. Und am Schluss droht, wieder provokant gesagt, so der Status quo mit einem Schussrahmen obendrauf. Und das kann es ja nicht sein. Und vor allem ist das Schwierige im HR, und das weißt du, ich glaube auch aus eigener Erfahrung sehr gut, Menschen in einer Organisation haben ein sehr feines Gespür dafür, wie ernst eine Organisation Veränderung meint. Und wenn die Menschen spüren, dass es da keinen klaren Matchplan gibt, dann bleiben sie im Zweifel in der Komfortzone oder ziehen sich erstmal zurück und warten ab, was passiert. Und das ist ziemlich frustrierend. Ja. Persönlich frustrierend finde ich, und das ist wieder eine Führungsfrage, auch eine Frage der Selbstreflexion als Führungskraft. Häufig steht man doch vor der Frage, warum hat die Organisation nicht genauso viel Lust auf die Veränderung wie ich persönlich? Ja. Und das ist schon was, wo man mit sich selber ausmachen muss, aber was mich ganz häufig auch in einzelnen Situationen, in Workshops oder so, dann wirklich an die Grenzen geführt, aber von dem, was ich mal auf den ersten Blick ertragen konnte. Aber das ist eine persönliche Sache.
Ja, genau. Aber es ist total wichtig, oder, dass hier auch der Energielevel und das Engagement quasi passend ist. Das sagst du richtig. Also wenn der eine unbedingt will und der andere eben nicht so sehr, dann wissen wir, in jedem Fall gibt es da einen Konflikt, oder? Oder eben auch ein Frustpotenzial, ja. Genau. Was kann denn jetzt auch vor allen Dingen positiv, unterstützend oder zielführend sein, wenn wir von einer erfolgreichen Organisationsentwicklung im Rahmen der Transformation sprechen? Also abgesehen vom Frust gibt es ja auch Lust. Was ist denn da auch möglich? Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich gemacht?
Also zum einen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, in dem Zusammenhang mit externen Partnern zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel jetzt in der Zusammenarbeit zwischen dir und mir. Mhm. Weil so ein externer Blick natürlich auch nochmal einem wirklich die Sinne schärft. Ich sage immer so, ein externer Partner, der kann Katalysator sein, weil er neue Ideen reinbringt, vielleicht auch sagen kann, was hat bei anderen Unternehmen funktioniert. Und er ist gleichzeitig so ein Sounding Board. Da erinnerst du dich vielleicht an viele Diskussionen, wo wir hatten, wo ich Ideen hatte und gesagt habe, komm, wir könnten es doch so oder so machen. Mhm. Und man dann wie so ein bisschen Reflexion bekommt, ist vielleicht doch, schießt übers Ziel hinaus, ist für die Organisation zu komplex oder zu früh. Also ein externer Partner, mhm, auch hat Interim, hilft auch ein bisschen Druck zu nehmen, vielleicht noch einen zusätzlichen Player ins Spiel zu bringen. Das finde ich eine ziemlich wichtige Sache. Lust hängt für mich auch immer unmittelbar damit zusammen, man muss eine klare Botschaft am Anfang haben. Und was ich jetzt mehrfach erlebt habe, ist nochmal ganz wichtig, eine Transformation führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern sie führt zu einem besseren Umgang mit Unsicherheit. Und ich glaube, das muss man sehr, sehr früh kommunizieren, damit das schon mal klar ist.
Also es ist auch wir bewegen uns ja ganz klar sehr lange schon und zunehmend in der VUCA-Welt, oder? Volatil, unsicher, komplex und gefährlich. Hm?
Genau, ja. Und das auch dem muss man sich stellen. Ich glaube auch wieder ohne Angst, weil mit Angst ist ein schlechter Ratgeber an der Stelle, uns beim Namen nennen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor, um die Organisation und die Menschen der Organisation einfach auf das vorzubereiten, was man vorhat. Dann ganz wichtig, auch wieder vielleicht der CEV untypisch, die ganze Organisationsentwicklung muss am Kunden anfangen.
Der Kunde muss im Mittelpunkt stehen. Den haben wir noch nicht besprochen, genau.
Ja, deswegen finde ich zum Beispiel auch Organigramme nicht so hilfreich, weil er da nämlich nie drauf auftaucht, der liebe Kunde.
Richtig.
Und ich finde, man muss in Prozessen denken und nicht so stark in Hierarchien und Funktionen. Drittens, sind wir mal ehrlich, Susanne, eine Organisation kann man eigentlich ja gar nicht entwickeln, weil eine Organisation besteht aus einzelnen Menschen. Also müssen wir die Menschen entwickeln. Und ein früherer Verwaltungsratspräsident hat mal zu mir gesagt, Entwicklungsarbeit findet am Mann oder an der Frau statt. Kann sich ein bisschen wie im Fußball so vorstellen, in der Manndeckung. Ne?
Genau.
Und das sind extrem intensive Gespräche, da braucht man Zeit und da braucht man auch Lust dazu. Wenn es dann funktioniert, ist es das Tollste, was einem überhaupt passieren kann, wenn sich Menschen weiterentwickeln und damit die Organisation einen Schritt vorwärts kommt, finde ich persönlich das Schönste, was es gibt. Und letztens ist immer die Diskussion so der Mitautorenschaft, wie viel lasse ich Mitarbeitende mitwirken im Prozess, wo gebe ich Themen vor? Und ich glaube, hier muss es eine klare Linie geben, sei es Geschäftsleitung oder auch Verwaltungsrat, Eigentümerschaft. Also ein ständiger Wechsel zwischen, jetzt werdet ihr mal eingebunden und hier gibt es wieder etwas, was vorgesetzt wird, verwirrt Mitarbeitende und macht es nicht einfacher, Veränderungsmotivation hochzuhalten.
Genau. Also es ist dann zusätzlich eine Unsicherheit, oder darf ich jetzt auch etwas sagen? Darf ich was mitgestalten? Oder muss ich jetzt doch eher noch den Chef und den Chefchef fragen, oder bevor ich irgendwas mache? Das ist ein großes Thema, womit wir in der Führung speziell natürlich auch eine Herausforderung haben, weil das auch ein neuer Ansatz für Leute ist, die vielleicht schon länger in der Führung sind und das gar noch nicht so kennen oder auch noch nicht erlebt haben und ganz anders aus einer anderen Welt kommen, oder?
Genau. Das bedeutet ja auch, sich, haben wir vorher schon mal darüber gesprochen, was ich vielleicht noch nicht so gut kann, sich damit zu beschäftigen und sagen, ich öffne mich und sage, okay, ich möchte den Prozess begleiten, kann es aber noch nicht. Wer kann mir helfen? Gehört genau in die gleiche Kategorie.
Genau. Ja, das ist wunderschön. Ich glaube, das sollten wir uns sowieso alle merken. Wenn wir neugierig sind, etwas Neues auch antreffen und lernen möchten, dann nicht vergessen, auch um Unterstützung zu fragen. Und da gibt es immer jemand, der helfen kann. Zusammenfassend, Jochen, welchen wertvollen Tipp kannst du denn jetzt aufgrund auch dieser reichen Erfahrung in deinen Funktionen, wo du so viele Hüte angehabt hast, auch immer unseren Zuhörern mitgeben?
Also ich glaube, zum einen, Mut wird belohnt und man sollte nicht deswegen mutlos sein, wenn man für 100% Lösungen losgeht, sondern 70% oder 80% ist auch mal genug. Und das Zweite, das hatten wir es gerade von schon, Susanne, wenn man sich nicht sicher ist, nicht genügend eigene Ressourcen hat, nicht genügend Kompetenzen hat, sich einfach extern Rat zu holen, ist nicht schlimm und hilft dem Prozess und macht das Leben einfacher.
Ja, das stimmt, absolut. Ich sage ja auch immer, jede gute Führungsperson hat einen Coach, oder? Würdest du mir da zustimmen?
Also man weiß natürlich, dass zum Coaching sozusagen sehr inflationär benutzt wird. Letztendlich geht es ja darum, das habe ich mal von meinem Coach gelernt, womit ich zugebe, ich habe einen, dass irgendwie zwischen mir und es besser zu machen, steht eigentlich nur einer, nämlich ich selber. Und ob man dafür externe Unterstützung braucht oder sich das mit anderen Mitteln erarbeiten kann, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann von meiner Erfahrung sagen, es tut gut. Es ist eine Reflexionsmöglichkeit, eine Reflexionsebene und man profitiert davon. Wenn man nicht bereit ist, hilft es nichts. Wenn man dafür offen ist, kann es sehr, sehr viel Gutes bewirken. Ich glaube, das Wesentliche, was ich aus verschiedenen Veränderungsprozessen einfach gelernt habe, ist so, man darf nicht aufgeben, es braucht einen langen Atem, aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
Super. Also wenn, liebe Zuhörer, ihr jemand braucht, der euch mal so richtig leidenschaftlich über Veränderungen was beibringt, dann kann ich gerne diesen Kontakt mit Jochen herstellen. Vielen Dank für deine Gedanken, die du mit unseren Zuhörern geteilt hast, für das inspirierende und wirklich wunderbar erfrischende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei allem, was du tust, Jochen.
Danke dir, Susanne, und wir bleiben im Kontakt.
Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast wertvolle Anregungen, du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten, du suchst Best Practices und Austausch auf Augenhöhe? Melde dich bei uns über www.actively.ch. Wir freuen uns auf dich. Ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Podcast von Actively. Mein Name ist Susanne Mosbacher.